MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Unser Thema heute: in Deutschland, einer Demokratie, die eigentlich Pressefreiheit garantiert, werden Reporter bei Demonstrationen in Berlin häufig bedroht, in ihrer Ausübung behindert und sogar angegriffen.
Du hast deine Familie verkauft.
Emanze Fati, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du meine Einladung zum Gespräch angenommen hast. Und es ist seit rund 1,5 Jahren meine Aufgabe, interessante Menschen wie dich zu finden für MENA Watch und mit ihnen zu sprechen. Du bist bei der auflagenstärksten Tageszeitung der Bundesrepublik tätig, bei Bild, im Ressort Video, und berichtest dabei regelmäßig über islamistische und antisemitische Proteste auf den Straßen. Was ist dir da bei der Arbeit schon passiert?
Herzlichen Dank für die Einladung. Wie du erwähnt hast, ich arbeite bei der Bild-Zeitung. Ich bin als Multimedia-Producer bei Bild tätig, aber dank meinem Arbeitgeber darf ich und kann über israelfeindliche, oder wenn wir es ehrlich das oder besser ausdrücken können, judenfeindliche Demonstrationen in Berlin berichten, über Thema Iran, Afghanistan, aber auch Islamdemos. Das, was ich in den letzten 18 Monaten erlebt habe auf deutschen Straßen, das hat mit der Meinungsfreiheit und Demokratie oder sogar legitime Kritik an Israel überhaupt nichts zu tun. Ich berichte schon seit 2016 über Al-Quds-Demos, über antisemitische Bewegungen in Berlin vor allem. Aber die letzten 18 Monate, was ich erlebt habe, ist eine pure Judenhass. Und wie erwähnt, das hat gar nicht mit Kritik an die israelische Regierung zu tun.
Fühlst du dich eigentlich ausreichend geschützt, wenn du auf diesen Demonstrationen inzwischen sehr bekannt bist? Und ist die Polizei da gut aufgestellt?
Ja, inzwischen schon tatsächlich. Aber am Anfang habe ich, genau wie viele andere Pressevertreter, Journalisten, Angst gehabt, auf solche Demos zu gehen überhaupt. Das in Berlin, ja, ein demokratisches Land. Es war für uns alle nicht einfach, weil man muss auch ehrlich zugeben, Polizei hat auch am Anfang die Lage nicht richtig eingeschätzt. Die waren tatsächlich auch die erste 2-3 Monate überfordert, wenn ich das Wort erwähnen darf. Aber inzwischen sind wir zum Glück sehr gut geschützt. Aber andersrum muss ich auch sagen, wie viele andere Pressevertreter oder Reporter, haben wir gezeigt, dass wir uns von diesen Leuten nicht einschüchtern. Wir sind immer wieder hingegangen, obwohl wir mit Messer attackiert wurden, beleidigt wurden, geschubst wurden, getreten wurden. Aber wir haben es gezeigt, nein, und vor allem Pressefreiheit ist ein enorm wichtiger Teil unserer Demokratie. Und das lassen wir von diesen Leuten nicht wegnehmen.
Wie wird denn mit den Straftätern während solcher Demonstrationen umgegangen? Ist das gut oder könnte das besser sein?
Wissen Sie, die Polizei macht die Arbeit sehr gut. Man verfolgt die Straftaten, man nimmt das auf. Auch wenn ich ab und zu als Privatperson wünsche natürlich, dass es mir gemacht wird, aber der Politik und Justiz hat versagt. Wir haben seit 18 Monaten, wir leben wie erwähnt, seit 18 Monaten pure Judenhass, Antisemitismus, aber wir haben kein einziger harte Urteil, kein einziger harte Urteil. In Deutschland gehört das, dass man sagt, diese Urteil war angemessen und diese Leute kriegen jetzt etwas Angst. Andersrum, man hat diese Straftäter mit 150 Euro, 200 Euro Geldbußen bestraft, in vielen Fällen auch freigelassen. Leider, diese Menschen haben sich weiterentwickelt auf negative Weise. Die haben es gemerkt, wie sie den Staat tricksen können, wie sie immer davon wegkommen. Und unsere Politiker und der Justiz hat sich nicht weiterentwickelt. Das ist das größte Problem. Ich glaube, das war gestern, in Frankfurt wurde eine Frau, die vor offener Kamera gesagt hat, Hamas ist keine Terrororganisation und der Angriff auf Israel, wo Juden ermordet wurden, Frauen vergewaltigt wurden, Babys nach Gaza verschleppt wurden und deren Leiche bespuckt und geschlagen wurden von Palästinenser in Gaza, diese Frau hat eine mindere Urteil bekommen, Strafe bekommen, wo man sagt, Antisemitismus hat schon längst in Deutschland einen Platz. Wer das bestreitet, versteht die Realität nicht oder drückt die Augen zu.
Da gibt es übrigens zwei Urteile, die konträr sind. Das eine ist dieser Schläger mit dem Gürtel, der auf der Straße einen jungen Mann, der selber auch, aber wusste das nicht, auch Araber ist, aber eine Kippa getragen hat, mit dem Gürtel geschlagen hat. Der wurde in Untersuchungshaft genommen, saß 2 Monate in Untersuchungshaft, hat 1 Monat Strafe bekommen und Haftentschädigung. Also dieses zweite Urteil, das war sehr scharf. Und zwar betraf das den Lahav, der Täter wurde vom Richter zu 3 Jahren verurteilt. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Und vielleicht ist das jetzt mal eine Wende. Der hatte selbst einen Hintergrund, einen Migrationshintergrund. Das hat er in seiner Urteilsbegründung ja auch gesagt. Und das ist ein interessanter Punkt, da kommen wir noch später dazu.
Ich hoffe, aber wenn du mir erlaubst, aber wir haben ja auch andersrum Leute, die nach Deutschland kommen, die seit kurzem in Deutschland sind, straffällig geworden sind, auf judenfeindliche Demonstrationen Polizisten geschlagen haben, judenfeindliche Parolen wie "Hast du eine Waffe, bring Juden um oder gib an Hamas weiter" skandiert, die haben keinen Aufenthaltstitel in Deutschland, die sind keine deutsche Staatsbürger, die kommen aus einem drittes Land, aus Griechenland, wo sie eigentlich dort sich aufhalten sollen. Man hat versucht, sie abzuschieben, das heißt, der Senat hat es probiert, Ausländerbehörde hat es probiert, einer von denen war für, ich glaube, 8 Wochen sogar im Abschiebehaft, aber die Justiz hat wieder versagt und hat die Abschiebehaftsurteil oder Abschiebehaftsbrief aufgehoben und das ist schon beängstigend. Wenn
die Abschiebung verhindert.
Abschiebung ist
verhindert. Mit welcher Begründung?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, der Herr, der das begründet hat, das Essen schmeckt in Griechenland ihm nicht. Das ist kein Witz. Okay. Das ist kein Witz. Das steht in sein Klageschreiben, dass das Essen in Griechenland schmeckt ihm nicht und deswegen darf er in Deutschland bleiben. Andersrum, wir haben ja wieder gestern von Welt erfahren. Ich habe einen Artikel auf Welt gelesen, einer aus der Babach-Familie ist nach Griechenland abgeschoben, der ist wieder in Deutschland, der wurde sogar von den Beamten in Berlin, Berliner Polizisten haben ihn verhaftet oder ihm Gewahrsam genommen, zur Abschiebehaft gebracht, aber man hat gesagt, wir haben keinen Platz in Abschiebehaft und er läuft wieder hier frei rum und er kann anscheinend in Deutschland weiterhin bleiben.
Das sind unglaubliche Vorgänge, muss ich sagen, wenn sich der Senat und die Regierung in Deutschland in dieser Frage nicht anders aufstellen, dann ist die Befürchtung, dass der Rechtsruck sich verstärkt. Davon kann man ausgehen. Wenn jetzt solche Vorfälle auf den Demonstrationen passieren, also dass man dich angreift, oder auch bevor die Demonstration auch richtig losgeht, hast du da Ansprechpartner? Gibt es Menschen aus der Szene, die das anmelden, also die die Demonstration durchführen, die für dich da sind, wenn du irgendeine Klage hast als Pressevertreter? Oder musst du dich immer an die Polizei wenden?
Ich muss mich tatsächlich, wir sind ein kleines Team, auch mit anderen Journalisten, vor allem aus dem Jüdischen Forum zum Beispiel. Wir gehen zusammen zur Polizeiführung, melden uns an, dass wir dort sind. Das ist das einzige Vorteil. Manchmal funktioniert gut, manchmal funktioniert das nicht. Es hat teilweise immer gut funktioniert, aber es gibt auch immer wieder Polizeiführungsbeamten, die Pressevertreter nicht wünschen vor Ort. Es ist mir tatsächlich vor knapp 4 Wochen passiert am Brandenburger Tor. Es gab eine Spontan-Demo von Pro-Palästina-Demonstranten und als ich ankam und die Leute gegen mich gehetzt haben, anstatt die Demonstranten von mir fernzuhalten, um für meine Sicherheit zu sorgen, haben die Beamten bzw. die Polizeiführung mich darum gebeten, den Platz zu verlassen, weil ich nicht gewünscht bin, als Pressevertreter dort anwesend zu sein.
Da gibt es tatsächlich Verbesserungsbedarf, denn früher gab es ja auch die Tatsache, dass bei solchen Demonstrationen Leute, an denen die vorbeilief, die Demonstration Israel-Fahnen aus den Fenstern hängten und die Polizei ist reingegangen, hat gesagt, ihr müsst die abhängen. Das ist Provokation. Also ich weiß noch nicht, wo das Ganze hingeht, wenn das so weitergeht, aber die Anmelder sind also nicht für dich ansprechbar.
Überhaupt nicht. Die reden nicht mit uns. Es gibt ja sogar ab und zu seitens Anmelder oder Ordner Angriff auf uns. Es gibt immer wieder, dass Anmelder über Lautsprecher unsere Namen erwähnen. Dass man sagt, Person X, Iman Sifati oder der andere Journalist ist da, man soll mit denen nicht reden. Dann kommt der super gute Parol, deutsche Medien lügen, ja. Hetzen und betrügen. Und dann fragt man sich, welche Medien die zu Hause lesen. Vielleicht Al Jazeera.
Ja, ja. Aber welche Ziele verfolgen die eigentlich mit diesen Demonstrationen? Einfach mal, um das zu verstehen, was diese Aggression will.
Ich habe das Gefühl, dass diese Menschen auf die Straße kommen, weil sie gegen unsere westliche Werte sind. Das hat mit einem Judenhass, Israelhass angefangen, seit Palästinenser an der Sonnenallee zum Beispiel. Mit der Zeit kamen ja Linksradikalen auch auf die Straße. Die haben sich zusammengebildet, weil die sind gegen unsere westliche Werte, gegen Kapitalismus und der Jude ist immer schuld an alles. Und da haben sie diese gemeinsamen Nenner, da gehen sie auf die Straße, das hat mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Das hat auch meiner Meinung nach mit Israel-Kritik auch überhaupt nichts zu tun. Wenn wir zum Beispiel am 8. März auf die Straße gehen und diese Demonstrationen beobachten, eingemeldet ist eigentlich für Frauenrechte. Man hört kein einzige Parol, kein einzige Meinung über Frauenrechte für Frauen in Gaza, die unter Hamas unterdrückt werden. Oder bei Deichmarsch, wo Homosexuellen auf die Straße gehen mit Palästinenser. Wenn man allein überlegt, vor 3 oder 4 Jahren wurden diese Demonstranten von einige aus der Sonnenallee mit Steine geworfen, aber heute laufen sie alle zusammen mit und mit Palästina-Fahne oder israelfeindliche und judenfeindliche Parolen, wenn man das Ganze hört. Aber kein einzige Parol hört zum Beispiel, wo oder was wird aus den Homosexuellen in Gaza, die Hamas ermordet hat. Diese Demonstrationen haben nur ein Ziel. Meiner Meinung nach Israelfeindlichkeit. Judenfeindlichkeit gegen unsere westliche Werte, gegen unsere liberale Gesellschaft, die wir schon seit Jahrzehnten gekämpft haben, dass wir alle untereinander in demokratische Länder friedlich leben. Und das wollen sie nicht.
Kann man identifizieren, sind da, also ich denke mal, rechte Demonstrationen hast du auch schon besucht, ja? Und dann sind das Linke und Muslime gemeinsam oder sind das, sagen wir mal, muslimische Anmelder? Und wenn es welche aus muslimischen Ländern sind, aus welchen Ländern? Und sind sie Deutsche oder sind sie, ja, Deutsche mit muslimischem Hintergrund dann? Ja.
Es gibt mindestens in Berlin 2 Anmelder, wenn ich das so sagen oder so
für
beschreiben
alle?
Kann. Für fast alle. Es ist immer 2 Gruppen.
Okay.
Die eine Gruppe ist ihr Leute aus muslimischen Ländern, aus Ägypten, Jordanien, Palästinenser, Syrer. Das sind etwas ältere Herrschaften. Und dann gibt es auch eine andere Gruppe, die aus der linke Szene kommen, aus der linksradikale Szene. Und das sind die ab und zu auch Biodeutschen, wenn ich das Wort Biodeutsch, ich weiß nicht mal, ob man das sagen kann, darf, weiß ich nicht, aber wirklich Deutsch und dann auch Leute, die hier aufgewachsen und geboren sind. Aber wir sind, beide Gruppen haben ein Ziel und man merkt ja keinen Unterschied, aber nur bei der aus der linken Szene, da kommt tatsächlich viel mehr auf die Straße. Die Demos sind besser organisiert, strukturiert, man merkt das genau, wenn man das beobachtet, anhand die Westen, wer was zu sagen hat. Und wie sie zum Beispiel organisieren, dass man eine Pressevertreter angreift oder dass man eine Polizeikette umgeht. Die linke Szene hat das in den letzten Jahren gut gelernt. Mhm. Und die haben einen großen Einfluss hier in Berlin. Und deswegen ja, sind sie auch sehr stark präsenter und kommen auch sehr, sehr leicht davon weg, wenn sie Straftaten begehen, weil sie wissen, weil sie gelernt haben, wie sie das umgehen kann.
Und rechtsradikale Demos?
Ich habe die rechtsradikale Demos auch tatsächlich auch viel beobachtet. Im Vergleich von jüdenfeindliche Demos tatsächlich weniger. Aber dort muss ich gestehen, auch wenn das leider hart klingt, fühle ich mich wohler als gebürtige Iraner mit schwarzen Haare. Fühle ich mich dort wohler, da kommt sehr selten Angriffe auf mindestens auf mich, aber andersrum natürlich kommt es auch auf andere Journalisten und Pressevertreter Angriffe seitens Rechtsradikalen, aber da höre ich auch ab und zu tatsächlich auch judenfeindliche Parolen. Es gab ja auch vor 2 oder 3 Monaten eine Demo, wo ich einen Anmelder gefragt habe, was er zum Holocaust sagt. Mhm. Er wollte sich dazu nicht äußern. Ob Holocaust passiert ist, seiner Meinung nach, er wollte die Frage nicht beantworten. Wie er zu Israel steht, wollte er die Frage nicht beantworten. Wie der Massaker am 7. Oktober fand, wollte er nicht antworten. Ja, wir haben tatsächlich in Berlin oder in Deutschland eine Bewegung aus der linken Szene, aus der rechte Szene, aus muslimische Szene, die ja gemeinsame Ziele haben, leider.
Querfront ist der Ausdruck dafür. Also die Frage ist noch, du bist ja hauptsächlich für Berlin zuständig, ne? Also ich glaube, in Berlin gibt es weniger Rechtsradikale, dafür eben mehr aus diesen anderen beiden Kreisen. Hast du diese Szene, also die rechtsradikale Demo hier in Berlin beobachtet oder wo war das? Auch in Berlin. Naja, also wir haben Gott sei Dank alles hier abgedeckt. Das ist ja Hauptstadt, muss man ja haben. In Talkshows wird oft von den Gästen beklagt, dass diese pro-palästinensischen Demonstrationen behindert werden und mit Vorurteilen behaftet werden. Deshalb die Frage, gibt es friedliche Demonstrationen und welche, die für die Geiseln sprechen und gegen Hamas aus diesem Kreis der Muslime, die sich
ja... Ich habe in den letzten 18 Monaten kein einzige Demo erlebt, wo sie Demonstranten oder Anmelder oder Redner ein einziges Mal für Freilassung israelische Geisel einsetzen. Ich habe es immer sogar gesagt, Leute, wenn ihr sich für befragende Geisel oder euch von Hamas distanziert, ich wäre bereit, gerne mit euch gegen Krieg auf die Straße mitzulaufen. Aber nein, es gibt kein einzige Demos, die ich erlebt habe, die sich von Hamas ausdrücklich distanziert, ausdrücklich sich für Freilassung aller israelischen Geiseln einsetzt. Und das ist das Beängstigen. Deswegen.
Aber es gibt auch welche, die friedlich sind, also wo es keine Gewalt gegen Journalisten gibt.
Selbstverständlich.
In welchem Verhältnis stehen die?
Also selbstverständlich gibt es auch Demonstrationen oder meistens Kundgebungen mit Demonstrationen. Wenn sie anfangen anfangen zu laufen, dann sind die emotionaler und ist immer für uns als Pressevertreter oder Journalisten oder Reporter tatsächlich gefährlicher. Aber bei Kundgebungen sind die ruhiger. Tatsächlich immer, wenn die ältere Herrschaften die Kundgebungen veranstalten, wo der Anzahl bei 50 bis 100 Leute bleibt, sind diese Kundgebungen definitiv friedlicher als die anderen. Aber das heißt nicht, dass dort auch keine judenfeindliche Parolen skandiert wird. Wir haben es über Demos erlebt, wo sie nur 4 zu 20 war. Das ist genau von einer vor ein paar Wochen vor einer Kneipe in Neukölln, die Israel solidarisch ist.
Eisel.
Und da waren, glaube ich, 15, 20 Personen. Aus dieser Gruppe haben auf einmal 6, 7 Leute skandiert, hast du eine Waffe, gib an Hamas weiter oder bring Juden um.
Ja, das Beisel wird ja auch durch ein Dreieck, ein rotes Dreieck bedroht von der Hamas, was also für ein Ziel dieser Terrorangriffe gelten soll. Jetzt gehen wir noch mal weiter zur Protestszene an den Universitäten. Bist du da auch aktiv und kann man sagen, die ist unterschiedlich zu der, die einfach nur auf der Straße demonstrieren, und gibt es da Schlüsselfiguren?
Die Proteste an die Universitäten sind meistens von nicht-muslimischen Leute oder Personen organisiert. Meistens sind Europäern, meistens Deutschen. Das wird spontan in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, aber gut organisiert. Das heißt, unsere Beobachtungen zeigen, dass sie die Räumlichkeiten schon vor ein paar Wochen, ein paar Monate beobachtet haben. Man weiß genau, welche Eingänge sie zumachen sollen, welche Eingänge sie benutzen dürfen oder sollen, wie sie mit Polizei umgehen, wie sie mit Presse umgehen. Das ist alles gut strukturiert. Es sind tatsächlich einige Namen bekannt, auch der Justiz bekannt. Ich hoffe, dass der Justiz diese Namen irgendwann bekannt gibt. Das sind Schlüsselfiguren, die tatsächlich für eine große Schaden verursacht haben. Mehrmals sogar. Und zum Glück, der Staat ist, glaube ich, gut dabei, das im Griff zu kriegen bzw. zu kontrollieren, damit diese Menschen nicht straffrei davon wegkommen.
Wie viel sind das ungefähr?
30 Leute. Wow. Das sind 30 Leute, die sehr gut organisiert sind. Wie gesagt, nicht nur an die Unis, alle spontane Proteste, die mit Gewalt aus der linken Szene kommen, ob auf die Straße sind, in Friedrichshain oder in Neukölln oder an die Unis sind. Es sind ca. 20, 30 Leute. Diese 20, 30 Leute kommen ja aus der linken Szene. Die sind nicht nur verantwortlich für Proteste an die Unis, sondern auch für die spontanen Veranstaltungen auf die Straße, wenn sie zum Beispiel Miles-Autos in Brand setzen. Gewalttaten auf der Straße ausüben, die für Pro-Palästina steht zum Beispiel. Das sind aber Akteuren, die auch der Staat und auch, denke, der Justiz inzwischen bekannt sind.
Gibt es eigentlich Versuche, deine Berichterstattung zu beeinflussen? Also es gibt ja einmal die Gewalt, aber es gibt eben auch die Frage, will die Justiz zum Beispiel solche Anmerkungen, die du machst, unterdrücken? Gibt es Politiker, die dich einladen, mit ihnen zu reden, um dich zurechtzuweisen oder zu unterstützen? Kann ja auch sein.
Ich habe viel Unterstützung aus der Politik und auch vor allem auf der Arbeit erhalten, die zum Glück für meine Sicherheit gesorgt hat. Auch die ganze Berichterstattung über mich haben mir Kraft gegeben und auch für meinen Schutz gesorgt, weil die Öffentlichkeitsarbeit ist das wichtigste Instrument. Ich bin immer wieder, wenn ich angegriffen wurde, beleidigt wurde, auch wenn es klein war ab und zu. Ich habe darüber geschrieben, mich dazu geäußert, und dank die Unterstützung von vielen Menschen, viele Vereine, viele Organisationen habe ich in Berlin einen Schutz, weil diese Leute haben es gemerkt. Es gibt viele Leute, die sich gegen diese Leute einsetzen werden, und das ist ganz wichtig. Aber andersrum gibt es ja auch viele Politiker, vor allem aus der Partei Linke, immer wieder mit mir sprechen, versuchen, mich auf den richtigen Weg zu stellen, wie sie sagen. Oder sogar auch aus der Palästina-Szene gibt es zwei, drei Akteuren, die auch mit mir offen sprechen. Und es kommt immer zu Diskussionen, aber diesen Weg ist sehr steinig, und ich kann diese Leute auch nicht überzeugen, dass sie auf dem falschen Weg sind, weil der 7. Oktober, was passiert ist, diese schrecklichen Bilder kann man nicht vergessen, und man kann das überhaupt nicht
verschweigen.
Ja, verschweigen. Das ist, weißt du, am 7. Oktober um 10.30 Uhr oder circa kurz vor 10.30 Uhr bin ich aufgestanden, wenn ich richtig im Kopf habe, das war an einem Samstag, Ich wollte mir Frühstück fertig machen. Ich habe die ersten Bilder auf Instagram gesehen. Ich dachte, das ist KI. Ich habe Handy weggelegt. Halbe Stunde später schicken meine Freunde aus Israel mir Nachrichten: Iman, uns geht's gut, mach dir keine Sorgen. Dann habe ich weitere Bilder angeschaut, wo eine junge Frau halbnackt bespuckt wird, geschlagen wird. Diese Bilder, dachte ich, das wird dafür sorgen, dass der Judenhass weniger wird. Ein Tag später, das habe ich bei der Podcast mit Paul Ronsheim erklärt, ich war in ein arabisches Café zum Frühstück eingeladen. Und ich verstehe nicht so gut Arabisch. Ich habe nur 3 Jahre im Iran Arabisch gelernt. Und da habe ich gemerkt, im Hinterkopf reden sie arabischstämmige Männer Juden, Yahudi, Yahudi. Juden, Juden, ja, da, da. Und irgendwann habe ich meine Begleiter gefragt, was reden sie? Ja, Iman. Ich kann mich genau an den Satz nicht genau erinnern, aber der war ehrlich. Sie sagen, der Angriff auf Juden war endlich ein Sieg. Und kurze Zeit später habe ich junge Leute wie ich, die aus islamischen Ländern geflohen sind, um hier in diesem Land einen Schutz zu haben, gesehen, dass diese Massaker gefeiert haben. Massaker, wo Frauen, das konnte meine Schwester sein, das konnte dein Kind sein, Babys, Leute, die ihre Freiheit auf eine Party gefeiert haben, angegriffen haben und mitgenommen haben. Und das Schlimme noch daran ist, nach 18 Monaten haben wir noch welche, die noch immer im Gaza festsitzen und immer noch diese Leute nicht dabei sind, sich für die Freilassung israelischer Geisel einzusetzen. Diese schrecklichen Bilder dürfen wir nicht vergessen, werden wir nicht vergessen. Ich habe mich entschieden, genau dieses Risiko, wie viele andere Pressevertreter, Journalisten und Reporter, zu sich zu nehmen und sagen, wir reden über die Probleme. Wir reden, wir berichten über diese Leute. Wir wollen nicht, dass ich meine Kinder irgendwann erzähle, ich habe nicht gesehen, ich habe darüber nicht berichtet. Ich möchte unbedingt sagen, ja, ich habe gesehen, ich habe gehandelt, ich habe berichtet. Und der 7. Oktober darf sich nie wieder wiederholen.
Es gibt jetzt aktuell in Berlin ja auf dem Bebelplatz auch wieder eine sozusagen Gedenkstätte als Ermahnung. Und es sind ja noch 59 Geiseln in Hamas-Gewahrsam und ich danke dir sehr für diese Worte, weil die Menschlichkeit in gewissen Phasen aus dem Blickfeld geraten ist. Und man verlangt immer, dass man Gaza die Menschlichkeit zukommen lässt. Aber umgekehrt wird eben von Israel erwartet, also da wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen in der Öffentlichkeit.
Ich habe immer zu meinen deutschen Freunden, die das immer kritisiert haben, gesagt, Israel hat unter 10 Millionen Einwohner. 1200 Leute wurden ermordet. Wenn wir das auf Deutsch übersetzen können, wenn dieser Angriff in Deutschland wäre, mit 80 Millionen Einwohnern, dann hätten wir hier in Deutschland circa 90.000 Töter. Wie hätte Deutschland reagiert, wenn an einem Tag ein Nachbarland wie Luxemburg oder Polen die Deutschen eingegriffen hätte und fast 90.000 Leute ermordet hätte und 10.000 Leute mitgeschleppt hätte? Diese Frage soll sich jeder Bürger, jeder Mensch einmal fragen, was wäre, wenn wir selbst betroffen wären.
um mal zu verstehen, warum du diese Art von Meinung hast oder Berichterstattung auch verfolgst, finde ich es ganz interessant, mal deinen Hintergrund zu fragen. Du bist mit deiner Familie im Iran verfolgt worden. Es gab ja auch Widerstand von eurer Familie. Was genau ist da passiert?
Danke, dass du es fragst. Ich bin im Iran geboren. Warum ich immer, als ich immer jung war, auch über antisemitische Bewegungen auch in Deutschland berichtet habe oder auch während ich zu Deutsche Bundestag, Deutsche Kinderkommission eingeladen wurde, als ich 16 war, über diesen Thema immer sogar damals angesprochen habe, liegt daran, dass ich in ein Land geboren bin, der Judenhass tief in der Regierung verankert ist. Aber das iranische Volk hat sich immer an der Seite des jüdischen Volkes gestellt. Kein einziges Volk im Nahen Osten hast du erlebt, dass nach 7. Oktober so enorm sich an die Seite Israel gestellt hat, obwohl sie mit Folter, Gefängnissen, Hinrichtungen bedroht sind. Heute auf dem Weg habe ich gelesen, dass ein Iraner heute im Iran hingerichtet wurde, weil man ihm vorgeworfen hat, für Israel spioniert haben. Deswegen war es mir immer wichtig, als Iraner diesen Weg, was viele mutige Iraner im Land auch weitermachen, auch in Deutschland machen. Weil ich habe es nicht eingesehen, dass in einem demokratischen Land, wo die Leute eigentlich für die Demokratie stehen sollen, judenfeindliche Parolen oder Bewegungen unterstützen. Mhm. Im Gegensatz zu meinen Landsleuten, die im Iran trotz Gefahren sich dagegen einsetzen. Ich bin im Iran geboren. Mein Vater wurde 1988 im Iran hingerichtet von dem Mullahs-Regime, kurz bevor meine Schwester auf die Welt kam. Meine Schwester hat nie ihr Vater gesehen. Ganz ehrlich, ich kann mich auch an meinen Vater auch nichts erinnern. Ich habe keine einzige Erinnerung, außer eine Kassette, wo er mit mir spricht, eine Tonaufnahme. Meine Mama hat immer gegen die Islamische Republik sich eingesetzt, ist immer noch an Folge ihrer Krankheiten auch in Deutschland in Behandlung. Ich freue mich, dass ich in diesem Land bin. Aber ich hätte es auch nie erwartet, ganz ehrlich, dass ich aus einem Land fliehe, weil ich meine Meinung sage, aber 20 Jahre später in ein demokratisches Land mit Messer attackiert werde, weil ich meine Meinung schreibe oder beziehungsweise weil ich mal überhaupt über eine Demo berichte.
Ja. Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? Und kannst du dich noch erinnern, wie so dein erster Eindruck war?
Ich bin Baujahr 86. Wir sind zum ersten Mal 1999 nach Deutschland gekommen. Ich bin eine sehr, 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 sehr liberale Familie aufgewachsen. Meine Mama ist, wenn man das Wort Feminismus wirklich richtig verwenden kann, ich kann sagen, meine Mama ist richtige Feministin. Nicht diese moderne Feministen, die hier in Europa sich als Feministen ausgeben. Aber ich will sagen, wie wichtig ist, dass man Kinder von Anfang an den richtigen Weg zeigt. Als ich nach Deutschland kam, wir sind in Frankfurt eingekommen mit meinen Schwestern, nicht mit meiner Mama. Meine Mama kam ein halbes Jahr oder 9 Monate später als nach Deutschland.
Ihr wart Kinder, mit wem seid ihr hergekommen?
Schlepper.
Okay.
Ich habe meine Schwester, das war ja am 20. März, ich kann mich an Datum erinnern, weil einen Tag später feiern wir das neue persische Jahr. Mhm. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, mach die Augen zu, hier laufen die Frauen nackt.
Okay.
Und das erste Eindruck war, unsere Begleitperson, der Schlepper, hat uns Happy Meal McDonald's gekauft und kurze Zeit später haben wir mit meiner Mama telefoniert. Mama, dieses Land ist wunderschön. Man kauft Essen und man kriegt Geschenke sogar dafür.
Okay.
Aber das hat auch bei mir gedauert.
Wie alt warst du damals?
Ich war 14.
14 und deine Schwester 14. 2 Jahre jünger?
3 Jahre.
11, ja.
Das ist Ende 88 geboren.
Sehr mutig in dem Alter.
Ja, auch bei mir hat es lange gedauert, anzukommen, aber auch die Werte zu verstehen und zu realisieren. Und dafür bin ich meiner Mama sehr dankbar, weil sie sich immer dafür eingesetzt hat. Und meine damalige Deutschlehrerin, Frau Dürr, die leider nicht mehr am Leben ist, die hat auch viel dazu beigetragen. Meine Schwester, natürlich auch, und später auch meine damalige Freundin und jetzt meine jetzige Ehefrau.
Stammt sie auch aus dem Iran?
Aus dem Iran, ja. Das, alle diese 4 Frauen haben einen großen Einfluss auf mich gehabt. Ich war keine einfache Person, muss ich zugeben. Vor allem, als ich 14, 15 war, war nicht einfach.
Waren wir das nicht alle?
Aber dank meiner Mama, weißt du, meine Mama hat mir beigebracht, wie wichtig ist, dass Menschen gleich sind. Denn Frauen, Männer.
Gleichberechtigt
sind. Dass man als, vor allem wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, in einer islamischen Gesellschaft, bist du immer als Kind, als großer Mann angesehen. Du bist für die Familie zuständig. Du bist für deine Mama zuständig. Du bist für deine Schwester zuständig. Aber als wir nach Deutschland kamen, meine Mama sagte, nein, du bist für dich zuständig. Ich bin der Familienchef. Und als ich das erste Mal meine Schwester, ihr Freund nach Hause gebracht hat, da habe ich gesagt, bist du bescheuert? Du gehst jetzt aus dem Haus raus und ich schlag deinen Freund. Und weißt du, was als erste gemacht hat? Damals hat sie kein Handy gehabt. Sie geht an Festnetz und wählt die 110 an.
Oh.
Ja, das war wichtig. Das war richtig.
Okay.
Ich habe es gelernt. Ich komme aus einer liberalen Familie, wo meine Mama wirklich eine Feministin ist, aber sogar ich wollte diese Grenze testen. Aber man zeigt, man kann sich ändern, aber die Gesellschaft, die Familie muss dafür was machen. Und wenn man das nicht macht, wenn meine Mama sich dagegen nicht hingestellt, wenn meine Schwester zugelassen hätte, dass ich für sie entscheide, wer ihre Freund sein soll oder ob sie überhaupt eine Freund haben kann. Wenn meine Frau mir nicht gezeigt hätte, sie kann das anziehen, was sie will.
Also sie geht jetzt halb nackt.
Ja, halb, fast halb.
Okay.
In die Sauna sogar ganz nackt.
Bravo. Bravo, ich habe schon welche im Badeanzug da gesehen, bei mir im Studium, Sportstudium. Aber würdest du jetzt sagen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist?
Schwierige Frage. Es ist ein Land mit vielen aus muslimischen Ländern. Aber Fakt ist, meiner Meinung nach, der politische Islam hat hier keinen Platz. Ob man das als ein Einwanderungsland bezeichnen kann oder nicht, das sind Begriffe. Man kann das bezeichnen, aber wir müssen uns dreimal überlegen, ob der politische Islam hier in diesem Land oder in Europa einen Platz haben soll. Und ich sage ausdrücklich nein. Als ein geborener Muslim, als jemand, der im islamischen Land aufgewachsen ist, das ist eine große Gefahr, wenn wir politische Islam überhaupt einen Platz zu geben oder eine Plattform.
Wo würdest du dich jetzt einordnen in deiner Religion?
Ich bin überhaupt nicht religiös, ich bin kein Muslim. Deswegen bezeichne ich mich immer auch als geborener Muslim, weil als Muslim kann man die Religion nicht aussuchen. Ich bin kein Muslim.
Okay. Und ist jetzt Deutschland deine Heimat geworden?
Definitiv. Meine Heimat ist Deutschland, mein Zuhause ist Deutschland. Ich bin geborener Iraner. Ich rede viel besser Persisch als mein Deutsch. Ich esse gerne auch Persisch.
Ist auch gut. Gutes Essen.
Aber ich bin Deutsch. Und Deutschland ist mein Zuhause und meine Heimat. Und Iran ist ein Land, wo ich geboren bin und wo ich natürlich für Iran die Freiheit vom Herzen wünsche. Aber nach einer Regime-Change werde ich auch in Deutschland bleiben.
Okay, das war die Frage auch im Hintergrund. Aber deine Familie wird ja auch manchmal, also ich habe Ausschnitte gesehen, wo man deine Familie bedroht. Also man weiß, du hast Frau und Kinder und du hast auch Familie im Iran. Ich wollte gern wissen, ob das deine Familie emotional auch mit dir trägt, die Bedrohungslage, in der du dich befindest, einmal hier in Deutschland, aber hast noch Familie im ja. Iran, ne? Und du hast gesagt im Vorgespräch, dass diese Artikel, die du veröffentlichst, auch die Menschen im Iran positiv sehen. Also wie ist so deren Gefühl für dich?
Kurz, da du das Kind angesprochen hast, auch Pro-Palästina-Demonstration werde ich immer als schwul bezeichnet.
Okay.
Oder beschimpft.
Wir wünschen das beschimpft.
Weißt du, es ist das größte Problem, weil wenn Leute aus LGBTQ-Szene mit denen mitlaufen und auf der anderen Seite die Leute mich auch mit als schwul beschimpfen, dann frage ich mich, Leute, ja, eine Frau sagte mir, ey, Iman, du bist haram, du bist schwul, deswegen hast du kein Kind. Aber, anyway, ich habe Familie hier in Berlin, wie du erwähnst, meine Frau, meine Familie, meine Mama, meine Schwester. Es wird sehr oft, meine Mama wird immer beleidigt, meine Schwester.
Die kennen die alle?
Ja, meine Mama kam ja am Anfang sogar mit, als Unterstützung, weil wir waren noch nicht mit vernetzt als Pressevertreter, Beobachter und Journalisten. Inzwischen beobachten wir uns gegenseitig und filmen uns, wenn es eine Gefahrzone kommt. Aber am Anfangszeit, ich habe ja keinen Kameramann gehabt und auch keinen Bodyguard. Deswegen hat meine Mama immer mich von Entfernung beobachtet mit Kamera. Mhm. Falls zu Schlägerei kam oder dass die Leute mich eingegriffen haben, geschlagen haben, hat sie das immer aufgenommen oder meine Schwester. Und irgendwann hat man rausgefunden, wer das ganze Aufnahmen gefilmt hat. Und dann war auch für die Situation für sie sehr bedrohlich. Aber schlimm fand ich, dass die Leute vor unserer Haustür waren. Weil meine Frau hat tatsächlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun gehabt. Mein Nachbar nicht. Die Kinder von meinem Nachbar auch nicht. Und wenn sie vor die Haustür sind, dann haben sie jegliche rote Grenze überschritten. Und das zeigt, dass diese Menschen bereit sind, das wirklich alles auszuprobieren. Aber auch meine Frau hat sich nicht einschüchtern lassen. Auch mein Nachbar nicht. Mein deutscher Nachbar kam ja einen Tag später, als das alles offensichtlich war, mit Schokoladen, Blumenstrauß zu uns und haben volle Solidarität gezeigt. Wunderbar. Meine Frau hat kein einziges Mal bis heute gesagt, Iman, mach das nicht. Sie hat gesagt, Iman, mach weiter. Mhm. Meine Mama, meine Schwester und meine Familie, wenn sie die Berichterstattung aus Deutschland lesen, die freuen sich immer. Die fühlen sich nicht allein. Die wissen, dass man die gehört hat. Die wissen, dass sie im Ausland Unterstützung haben. Und das
also die iranische Familie.
Die iranische Familie. Genau. Familie. Dass ja. dass sie nicht allein sind. Mein Schwiegervater wurde zweimal von der iranischen Geheimdienst eingeladen. Für mehrere Stunden verhört. Ein Mann, der um die 80 Jahre alt ist. Und wir telefonieren schon seit einem Jahr nicht mehr miteinander, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Aber auch die haben sich nicht einschüchtern lassen. Die haben es auch kein einziges Mal gesagt, ey, Mann, mach das nicht. Mhm. Weil man weiß, das ist wichtig und man muss darüber sprechen. Und über das Iran, allgemein meine Landsleute im Iran, jede Berichterstattung über mutige iranische Frauen gegen die Islamisten auf die Straße gehen, mit vollen Gefahr sich solidarisch zu Israel zeigen, jede Kommentar, jeder Gastbeitrag, jede sogar Kommentar auf Twitter oder Instagram gibt diesen Menschen Hoffnung. Diese Menschen sollen das fühlen, dass sie nicht allein sind, dass wir diese deren Stimme gehört haben. Und das ist ganz wichtig. Und jeder, der das sieht, bitte, unterstützt dieses iranische Volk, weil der Kopf der Schlange ist im Iran. Und das muss, ja.
Des weltweiten Terrors, also.
Ja. Einer von den größten Terrororganisatoren, ja,
genau.
Ne?
Genau. Ist das auch der Grund, dass du bei Bild bist? Dass also die Berichterstattung in diese Richtung geht?
Ich habe es erwähnt, ich arbeite als Multimedia-Producer bei der Bild. Bis 2012, 2013 war ich selbstständig. Ich habe sehr gut verdient. Und irgendwann kamen ja die Sanktionen gegen den Iran. Ich war auch betroffen tatsächlich, obwohl ich mit dem iranischen Land überhaupt nichts zu tun habe. Aber ich war der erste Streamingsanbieter im Bereich TV-Sendung und Radiosendung auf Persisch. Und die Google AdSense hat uns auch boykottiert. Ich war davon betroffen. Die Firma ist fast insolvent gegangen. Die Mitarbeiter mussten wir entlassen. Aber ich habe diese Sanktionen schon damals gut gefunden, weil Sanktionen helfen, auch wenn ich selbst ein Opfer von diesen Sanktionen war. Aber Sanktionen gegen das Mullahs-Regime helfen, das ist ganz wichtig. Und ich unterstütze dies weiterhin, obwohl es meine komplette Lebensstil und Lebenswerdegang auch geändert hat. 2013 habe ich endlich angefangen, richtig zu arbeiten. Nicht mehr für uns, für mich selbst, sondern für die anderen. Es war nicht leicht, eine Arbeit zu finden. Ich habe angefangen zu studieren. Während meines Studiums habe ich Teller gewaschen, in der Gastronomie gearbeitet. Es war schwer, aber
in Deutschland schafft man es nicht zum Millionär, oder? Durch Tellerwaschen.
Nein, leider nicht. Und irgendwann habe ich durch Zufall einen Freund getroffen. Der hat mir gesagt, bewirb dich bei einer Zeitarbeitsfirma, die für Bild arbeitet. Oder im Auftrag von Bild arbeitet. Ich habe mich für die Stelle beworben. 3 Tage musste ich als Probe arbeiten. Das war Nachtredaktion. Damals mussten wir die Artikel, die in Zeitung ausgedruckt werden sollten, mussten wir online stellen. Und ich habe mich beworben. Die Stelle habe ich damals, glaube ich, bei BP Media aber für 9 Euro Stunden oder 8,50 Euro bekommen. Ich war happy. Aber am zweiten Tag gab es einen Redakteur, der, so wie ich, aus dem Irak stammt, Kurde war. Und der hat immer so immer laut gesprochen. Und immer sagte zu mir, Iman, warum arbeitest du so langsam? Schnell, es ist 0.30 Uhr, wir müssen fertig. Ich kam nach Hause und zu meiner Schwester, zu meiner Frau gesagt, Maria, weißt du, ich arbeite doch nicht für ihn. Ich habe selbst eingestellt, der schreit mich an. Was Bilder, wir sind wie ein Bazar. Meine Frau sagte mir, willst du bis Ende dein Studium Teller waschen? Oder willst du lieber im Office arbeiten, wo es angenehmer ist? Wir sind mit, ich weiß nicht, ob es angenehm ist, seinen Namen zu erwähnen. Ich nenne ihn nicht, aber er ist ein toller Mensch. Er ist ein Freund geworden. Der arbeitet nicht mehr für Bild. Und irgendwann 2018 habe ich angefangen bei Bild direkt als Angestellter zu arbeiten. Und ich muss gestehen, Bild hat mir viele Chancen, viele Möglichkeiten gegeben. Die Kollegen, die dort arbeiten, haben mich immer wieder unterstützt. In dem Team, wo ich arbeite, bei Media Manager Team, ehrlich, in die letzten 18 Monate, wenn ich zur Arbeit zu spät kam, wenn ich auf eine Demo gehen musste, weil ich krank war und nicht auf der Arbeit war, die haben alles mitgemacht, weil für die auch war ganz wichtig, dass man darüber berichtet. Und ohne Unterstützung von der Bild, der Chefredaktion, hätte ich das alles auch nicht erreicht. Und wenn ich sage Chefredaktion, meine ich die Chefs, die jetzt bei der Bild sind, aber auch die Chefs, die schon bei Bild gearbeitet haben. Ich bin denen alle dankbar.
Nochmal so einen kleinen Blick zur Seite, dass finde ich jetzt auch wichtig, weil wir über Extremisten sprechen. Es gibt ja nun viel mehr Menschen mit muslimischem Hintergrund in Deutschland. Wir haben 5,5 Millionen ungefähr. Und das gibt Menschen mit Migrationshintergrund 23,8 Millionen. Also das heißt, 5,5 Millionen ist jetzt nicht die die große Zahl, aber verhältnismäßig auffällig sind sie schon. Also im Verhältnis zu den anderen Menschen mit Migrationshintergrund. Aber die meisten sind ja gut integriert. Also die, über die wir hier sprechen, sind eine spezielle Gruppe, die nicht sehr groß ist, aber sehr laut. Und du bist ja Iraner und denkst anders als viele andere Iraner, als andere Araber, als andere Türken. Wo siehst du den Unterschied? Warum? Also auch selbst die, die gut integriert sind, haben ja teilweise noch sehr stark ihren kulturellen Hintergrund, den sie ausleben. Wie erklärst du dir, dass du anders bist?
Ich finde es ehrlich bemerkenswert. Gut, danke, dass du es angesprochen hast. Wir reden über eine Gruppe, die laut ist. Natürlich, einen großen Teil von Leuten, die in Deutschland sind, sind hier gut integriert. Aber wie du sagst, es gibt auch andere Leute, die etwas anders ticken als wir. ich habe vorhin erwähnt, es ist meine Werdegang, die starke Frauen, die immer mich gelenkt haben, aber auch die Gesellschaft. Ich habe Glück gehabt, dass ich bei meine Freunde, die Mehrheit sind Leute, die auch so noch genau wie ich denken. Die Umkreis, wo ich aufgewachsen bin, sind, wenn ich das sagen darf, ich will nicht, dass es ist definitiv nicht rassistisch, was ich sage. Es sind keine Neuköllner Studenten gewesen. Wenn ich sage Neuköllner Studenten, meine ich die Drogendealer, die es wird umgangssprachlich als Neuköllner Studenten.
Wirklich? Das ist ein Euphemismus, ja? Eine Verschönerung. Okay.
Mein Umkreis waren Leute, die wie ich ticken, wie ich die Welt anschauen haben. Und das ist ganz wichtig. Ohne meinen Umkreis, ohne meine Freunde, ohne meine Familie hätte ich wahrscheinlich auch nicht einfach gehabt. Ich bin in Berlin auf eine der schlimmsten Oberschule zur Schule gegangen. Deutsch habe ich gelernt auf Rudolf Diesel Oberschule.
Okay.
Mit einem Ausländeranteil von über 95%.
Oberschule?
Oberschule. Das ist hier ein paar Meter von hier entfernt.
Okay.
Berliner Straße. Deswegen habe ich auch nie geschafft, richtig, richtig Deutsch zu lernen. Weil man hat uns nicht beigebracht.
Also mein Iranisch ist jedenfalls viel schlechter.
Danke. Als dein Deutsch. Der Staat hat auch mal versagt. Ne? Der Staat hat versagt, diese Leute mitzunehmen. Als ich auf der Rudolf-Diesel-Oberschule war, war unser Sportlehrer Herr Wenkebach, kam immer zu uns und hat immer gesagt, aus euch wird es nicht mal McDonald's-Verkäufer.
Oh Gott.
Und tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich eine Person getroffen, kam hier zu mir, ey, wir kennen uns doch, du bist doch auf Rudolf-Diesel-Oberschule gegangen. Ja, wir haben es geschafft, mindestens einmal in die Uni reinzukommen. Ne? Aber ich will sagen, das ist vor allem, jetzt haben wir viel Sozialarbeiter. Wir haben viele, die sogar Leute, Personen mit Migrationshintergrund helfen. Zum Beispiel, ob die jetzt ganze Gesetzänderungen, Ausländer dürfen nach halbes Jahr arbeiten. Das haben wir damals gar nicht gehabt. Die Ausländer dürfen zur Schule gehen, auch wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben. Vor 20 Jahren, wenn man 16, also ich nach Deutschland kam, wenn man 16. Lebensjahr erreicht hat und keinen Aufenthaltstitel in Deutschland hätte, durfte man nicht mehr zur Schule gehen. Durfte man keine Ausbildung machen. Dürfte man kein Studium machen. Der Staat hat schon damals versagt. Das hat sich etwas verbessert. Und das ist gut. Das ist das Teil der Gesellschaft. Diese Verantwortung der Gesellschaft ist wichtig. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt haben wir das Problem, die Gesetze sind da, die Leute dürfen arbeiten gehen, aber die Arbeit wird so schlecht bezahlt, dass man lieber sagt, ich bleib lieber zu Hause und bekomme lieber Hartz IV und oder gehe mal ein bisschen Drogen verkaufen als Nebenberuf. Oder wir haben auch Personen, die jetzt nach Deutschland kommen, die unsere westlichen Werte nicht beachten.
Tja.
Und das ist der neue Problem, den wir jetzt haben. Ich denke, das wird uns aber ziemlich beschäftigen. Weil wie erwähnt, dieser Hass kommt ja nicht nur aus muslimischer Szene, das kommt aus linksradikaler Szene, aus der rechtsradikalen Szene. Und das wird uns lange, lange beschäftigen. Und wenn der Staat sich nicht weiterentwickelt, wenn wir ein große Problem haben, weil diese Menschen bleiben in Berlin, bleiben in Deutschland. Mhm. Und einige von denen werden unsere zukünftige Richter sein, unsere zukünftige Polizisten, unsere zukünftige Lehrkräfte. Ich habe
schon Angst, ja. Also in Teilen. Ich hatte auch ein Interview mit Güna Balci, die ja in Neukölln jetzt Integrationsbeauftragte ist. Also ihr größtes Problem sind tatsächlich die die muslimischen Menschenfischer, die die Jugendlichen in die Moscheen ziehen. Also es scheint so, wenn ich das interpretieren darf, dass bei dir das säkulare, liberale deshalb sich durchgesetzt hat in die westlichen Werte, während die, die jetzt in religiöse Gruppen geraten, eher eher westlich feindlich erzogen werden. Man muss da wirklich gucken, wie sich das weiterentwickelt, da hast du recht.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Das ist das eine große Problem. Früher musste der islamische Moschee zum Beispiel auf die Straße gehen zu werben oder bei der Familie. Heute ist es ganz einfach. Man macht die Kamera an, die Handy, geht auf TikTok, Twitch online und man hat leider, bei so wie viele andere radikale politische Meinungen, schnell Kinder, Jugendliche zu sich. Und man sieht bei Rechtsradikalen zum Beispiel das Gleiche wie bei Linksradikalen und bei Islamisten.
Ja. Es werden auch das bei den muslimischen Kindern extra Programme für die bei TikTok gepostet. Und das ist natürlich sehr verführerisch. Ja. Also wir wissen ja nicht immer, was unsere Kinder sich anschauen. Ja.
Und das ist ganz wichtig, dass Freiheit ist gut, ist schön, Meinungsfreiheit top. Aber es hat Grenze.
Es sollte Grenzen haben.
Wir haben bei Social Media, was ich immer zu meine Freunde aus der Politik sage, wir haben es versagt bei Social Media, hoffentlich bei künstlicher Intelligenz, ziehen wir die Grenze und lernen aus den Fehlern. Social Media konnte man besser kontrollieren. Mhm. Ich sage nicht zensieren, aber kontrollieren. Mhm. Alles, was mit unseren westlichen Werten und demokratischen Werten nicht zu suchen hat, muss nicht ausgestrahlt werden. Zu unserem Schutz, zu Schutz unserer Kinder.
Ja. Letzte Frage betrifft, ich möchte dich auffordern, auch etwas über dich selbst zu sagen, was dir vielleicht unverschämt vorkommt, aber du hast diesen Preis bekommen. Das nennt sich Medienpreis der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Den hast du im März bekommen. Und ich möchte wissen, wie haben die den begründet? Also das heißt, du musst jetzt mal über dich selbst positiv sprechen. Bitte.
Das ist mir wirklich eine große Ehre gewesen. Diese Preisverleihung ist eine Anerkennung für meine Arbeit gewesen, aber auch für andere Pressevertreter und Journalisten, die schon seit knapp 18 Monaten immer auf die Straße gehen und trotz ganzer Gefahren und über solche Demos zu berichten. Die haben es, der lieber Michael von dem Verein hat auf Twitter meine ganzen Videos und Berichterstattungen gelesen, gesehen, die Anfeindung und die Gefahren, was ich immer aufgenommen habe und veröffentlicht habe, auch beobachtet und er fandet das eine wichtige Arbeit für vor allem während der Zeit, wo unsere Gesellschaft zerspaltet ist, wo Islamismus leider einen großen Fuß aufgefasst hat in unserer Gesellschaft und moderner Antisemitismus und moderne Judenfeindlichkeit eine Mode geworden ist. Das fand er wichtig. Deswegen wollte er mir mit EGFM diesen Preis geben und es ist mir auch wirklich nicht nur eine Freude, eine Ehre und wie erwähnt, das ist eine Anerkennung für uns alle und das ist ganz wichtig, weil solche Preise, das haben wir vorhin auch besprochen, geben uns einen Schutz. Das ist ein Schutzmaßnahme auch für uns alle, das zeigt, draußen hören die Leute uns. Wenn wir Probleme haben, können wir uns bestimmte Leute, bestimmte Instituten wenden. Und glaub mir, diese ganze radikale Menschen beobachten uns genau. Die lesen, die hören jeden Satz, jeden Wort, jede Komma, den wir auf Social Media oder auf Medien schreiben. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, nicht nur Preisverleihung, Berichterstattungen, immer weiter und weiter, weiter getätigt wird, weil das gibt den Menschen viel Kraft.
Dann hoffe ich, dass ganz viele unser Gespräch, das wir heute geführt haben, teilen. Du kriegst von mir auch den Link, darfst du gerne tun. Damit genau diese Berichterstattung sich ausweitet. Ich danke dir dafür, dass du so offen mit mir gesprochen hast und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute.
Tausend Dank. Danke, dass ihr nach Berlin kommt.
Ja, danke.
Menawatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.